Du sitzt jemandem direkt gegenüber. Ein heikles Thema, ein Tisch, zwei Blicke. Und plötzlich ist da Druck, noch bevor ein Wort gefallen ist. Genau dort beginnt räumliche Psychologie. Warum der Raum mitredet und wie du aus Konfrontation Führung machst, das hörst du in dieser Folge. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Räumliche Psychologie. Lieber Arno Fischbacher, ich habe von dir gelernt, dass es in Gesprächen, insbesondere wenn es um vielleicht pikantere Themen geht, es hilfreich sein kann, sich zum Beispiel in einer 90-Grad-Position mit dem zu verhandelnden Partner hinzusetzen. Und jetzt ist mir gerade gestern passiert, dass ich mich getroffen habe. Es war eher eine Freundin, also da ist eh nichts Brisantes gegangen. Aber es war tatsächlich so, dass es in diesem Lokal, wo wir waren, nicht möglich gewesen wäre, sich in einer 90-Grad-Position hinzusetzen, sondern wir waren, und jetzt sind wir eben an dem Punkt, konfrontativ. Also wir sind uns direkt, wir haben uns in die Augen geschaut, weil es nett und freundlich, weil es eine Freundin war. Aber wenn es jetzt tatsächlich eine Verhandlung gewesen wäre, die da hätte stattfinden sollen, wir hätten uns andauernd konfrontiert, wie du so immer schön das auch sehr visuell formulierst. Ja. Wie wäre jetzt da ein Vorgehen, wenn diese ganzen Hinweise von dir an der Stelle nicht fruchten können, weil ich ja keine Möglichkeit habe, diese 90-Grad-Position einzunehmen? Das war mal so die Frage, die mir gestern gekommen war, die mir gedacht, dieses ganze Thema der räumlichen Psychologie haben wir bisher immer nur am Rande erwähnt und ich möchte da gerne eine eigene Episode dem widmen und du warst einverstanden und das ist jetzt die wir jetzt gerade starten. Lieber Arno Fischbacher, ein herzliches Servus in deine Richtung und ich bin gespannt, von dir zu lernen.
Ja, grüß dich, Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ich sehe es als ein sehr, sehr vielfältiges Thema. Also die Frage ist ja, welche Rolle spielt die Raumposition von Menschen in der Kommunikation? Welche Rolle spielt's? Welche Risiken gibt es da drinnen und welche Chancen stecken drin?
Also ich kenne es aus dem NLP, wo als Trainer, wenn du zum Beispiel als Trainer oder auch im Coaching arbeitest, mit Raumankern gearbeitet wird. Also zum Beispiel, wenn du eine Trainerrolle einnimmst, dann sprichst du von einer Position auf der Bühne. Und wenn zum Beispiel du eine Frage aus dem Publikum bekommst, die zum Beispiel kritisch wäre, die dich kritisiert, versuchst du diesen Platz verlässt du diesen Platz, gehst an einen anderen Ort und da ist dann sozusagen dieser Problemort, wo Fragen behandelt werden und wenn die Frage beantwortet ist, gehst du wieder zurück an deinen anderen. Also das so habe ich das ein bisschen aus dieser NLP.
Ja, interessant.
Raumanker hat das genau geheißen. Ne?
Genau, sehr, sehr, sehr interessant, was du gerade erzählst, Andreas, weil wenn du das jetzt einen Schritt weiter denkst, dann siehst du, dasselbe Szenario, von dem du gerade gesprochen hast, noch einmal mit ganz anderen Augen. Denn was ist denn gerade in deiner Erzählung passiert? Der Redner, die Rednerin steht mitten auf der Bühne und spricht. Und jetzt kommt, sagen wir mal, ein kritischer Zwischenruf mit einem Widerspruch aus dem Publikum.
Ganz genau.
Ganz genau. So. Und du sagst jetzt, du verlässt den Raum, um einen neuen Punkt im Raum als Problempunkt zu etablieren. Ja? Und ich sage, es könnte etwas ganz anderes passieren. Nämlich, du betrachtest zuerst mal die Situation, wie sie ist. Rednerin, Redner auf der Bühne zentral, Einwand oder was immer es ist, kritische Meldung, kommt frontal auf diesen Punkt zu, auf die Person. So, jetzt haben wir das klassische Einwanddilemma. Das heißt, der Einwand geht ja in Richtung Person und die große Tücke, weshalb so viele Menschen in dem Moment verunsichert sind und instinktiv, unproduktiv, ich will nicht sagen falsch, reagieren, ist, weil dieses frontale Aufeinandersein einen ganz, ganz massiven physiologischen Effekt hat. Denn, Und das wird im NLP, soweit ich das erfasse, auch übersehen. Wenn Menschen aufeinander ausgerichtet sind, ist die Übertragung der Körpermuster, also das, was man persönliche Wirkung nennt, und was über die Spiegelneuronen empfangen und im Körper reflektiert wird, besonders dramatisch stark. Das heißt, wenn jemand mit ein bisschen emotionalem Impetus auf dich zugerichtet zugeht und sagt, das ist aber wirklich ein völliger Unsinn, da muss man ein bisschen dramatisieren, dann merkst du körperlich die Wucht dieses Angriffs oder wie soll man das nennen, dieses Anwurfs. Und in dem Moment hat dein Organismus, dein Körper schon vorreagiert. Das heißt, durch die Spiegelneuronen wird diese emotionale Wucht, physiologisch gesehen heißt das die Körperhaltung, die Schutzmuster, die Muskelspannung, alles, was sich körperlich tut, der Puls, die Atem, die wohin der Mensch atmet etc., also all diese Dinge, der Tonus, der überträgt sich jetzt spiegelbildlich auf den Adressaten. Und wenn man nicht unglaublich geübt ist in der Selbstwahrnehmung, um diesen ersten Impuls, der immer passiert, also der passiert, bevor wir es bemerken, bevor wir es überhaupt bedenken und reflektieren können, ist das in uns passiert. Der Puls geht schon hoch. Ja? So. Und jetzt gilt es praktisch, das zu erkennen, damit ich die Möglichkeit habe, aus dem auszusteigen. Mhm. Also jetzt nochmal zurück zu dieser Situation auf der Bühne. Der Anwurf ist frontal gekommen. Wenn ich es jetzt bemerke, und so hast du es ja geschildert, dann verlässt du als Redner diesen Ort und gehst eine Spur zur Seite.
Also, Herr Kollege, Sie liegen da vollkommen falsch.
Okay, so ja. In meiner Welt würde das jetzt heißen, du registrierst, was passiert, du stehst noch da. Und jetzt empfehle ich, Selbstführung übernehmen, körperlich wahrnehmen, was passiert. Und der allererste, und das ist der schwierigste Schritt generell, ist, innerlich umzuschalten vom Reagieren auf ins Zuhören wechseln. Und das sagt sich ganz leicht, aber ich habe es 100.000 Mal in Seminaren, in Coachings erprobt mit meinen Teilnehmern. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht, was du dann tust oder was du sagst, sondern dieser Moment der inneren Größe, dass du erkennst, was passiert, die Situation erkennst und weißt, der allererste Schritt der Deeskalation ist immer zuhören. Und zwar einfach ungefiltert aufnehmen, was da kommt. Und sobald ein Mensch wirklich zuhört, mit innerlicher Bereitschaft zuhört, entsteht ein Laut. Und der heißt ja, also im besten Fall lässt du dieses hören, denn das ist die erste akustische Quittierung, dass du zuhörst. Und jetzt verlässt du auf der Bühne den Ort und gehst eine Spur zur Seite. Es genügen zwei Schritte. Und jetzt gibst du somit den Ort, und jetzt beginnt der Blickwinkel aus der räumlichen Psychologie. Jetzt verlässt du den Ort, wohin der Anwurf gegangen ist. Und bezeichnest ihn, wie soll ich sagen, also du beziehst dich mit deiner Hand. Ich bin jetzt von mir auf der Bühne aus nach links ausgewichen und ich habe mit der rechten Hand jetzt sozusagen den Ort markiert, wo der Anwurf hingegangen ist und jetzt kann ich rhetorisch reagieren. Jetzt kann ich sagen, aha, okay, also Sie kennen diese Stelle, die ich da zitiert habe, anders. Sie haben das anders gelesen. Und jetzt ist schon ein Dreieck entstanden. Jetzt ist ein Dreieck entstanden aus der Einwender, der Ort, wo der Einwand hingegangen ist. Und dort ist jetzt meine Hand. Das heißt, ich inszeniere im Grunde einen Punkt im Raum, dort ist jetzt das Problem. Und das Prinzip Schulterschluss, das wir jetzt in dem Moment etabliert haben, das hält praktisch den Vorwurf oder was immer es ist, die heiße Kartoffel, hält am Ort, wo es hingeschickt worden ist, aber ich bin woanders. Und jetzt kann ich führungsstark, lenkungsstark zwischen dem Menschen, der da gerade was anders findet, und mir und der Sache, jetzt kann ich da moderieren, gewissermaßen. Du musst jetzt nicht nur zwei Schritte, du kannst auch an den Bühnenrand gehen, dann machst du es ein bisschen massiver, ja. Also du ziehst dich räumlich noch weiter hin, aber du hast in Erinnerung, wo der Vorwurf hingegangen ist und deutest dorthin. Und dann bleibt das Problem praktisch in der räumlichen Mitte und der ganze emotionale Druck, der bleibt dort und du hast dich aus dem rausgezogen. Und drum wird diese räumliche Position jetzt im Bühnengeschehen auch gern die Moderatorenposition genannt, wo du als Moderator zwischen einem Thema und dem Publikum moderierst. Und deine Hand, also von der Gestik her, deine Hand vermittelt dann immer zwischen den Menschen da unten, die gerade was anders finden, und dem Thema, das angesprochen ist, das am ursprünglichen Platz auf der Bühne ist.
Gehen wir in die, weg von der Bühne und in den unternehmerischen Alltag, vielleicht in die Verhandlungssituation oder jetzt ganz in mein Beispiel rein, wo ich gemeint hatte, ich sitze ihr ja gegenüber. Was ja konfrontativ ist, wie wir es immer so schön auch wortwörtlich auseinandernehmen.
Es ist so schön, weil es verleitet, also diese Modelle verleiten oft dazu, dass wir sie als absolute Regel inszenieren, oder? Mhm. Dann entsteht sowas wie frontal jemandem gegenüber zu sein, wäre schlecht in der Kommunikation und der Schulterschluss wäre das, wo da muss man immer hin. So ist die Welt aber natürlich nicht, das ist ganz klar. Wenn du jetzt deiner Kollegin gegenüber bist, kommt es sehr darauf an, wohin für dich das Gespräch gehen soll. Also was deine Intention im Gespräch ist. Denn würdest du, also so wie ich dich verstanden habe, ist es einfach ein kollegiales Gespräch über irgendwas und man trifft sich und man spricht. Ja,
ja,
so.
Ja, es war sehr, sehr
positiv. Genau. Aber nimm mal an, Andreas, nimm mal an, die Person auf der anderen Seite würde dich persönlich jetzt sehr ansprechen. Und mein Gott, man weiß ja nie, was passiert im Laufe so eines Gespräches. Es wäre dir nicht unangenehm, nehmen wir es mal an, dass in so einem Gespräch zwischenmenschlich sich etwas Tieferes entwickeln möge. Und du wärst da innerlich offen und sagen wir mal, es wäre eine Möglichkeit, die du in Betracht ziehst. Ja? Dann würde ich nicht in den Schulterschluss gehen in dem Gespräch. Sondern dann hast du ein Gegenüber und Menschen sprechen immer über das, was sie sehen. Dann ist selbst das Sprechen über die Qualität des Kaffees, der am Tisch ist und vielleicht auch das Gespräch über, ich weiß nicht was, das Thema, über das ihr gerade sprecht, die Qualität von Rotwein oder ich weiß nicht, Lederbezüge des Sofas hat einen besonderen Charakter, weil in dieser frontalen Position die Spiegelneuronen so stark anspringen. Hm. Und dann könnte es durchaus sein, dass in so einer Situation dann irgendwie im Bauchgeflecht sich die Durchblutung ein bisschen erweitert. Ja, oder dass man warme Gefühle für den anderen kriegt. Und dann haben wir einen Aspekt, dann haben wir einfach eine Farbe oder einen Aspekt hineingebracht, der auch mit der räumlichen Psychologie in der Kommunikation was zu tun hat.
Ich habe gerade zwei Studien, die mir dazu einfallen. Es hat mal eine Studie gegeben, ich glaube, die war sogar in Bonn durchgeführt, weil da kenne ich einen, der da mit Teilnehmer war oder der halt irgendwie involviert war in der Studie, wo sie Frauen und Männer über eine Hängebrücke geschickt haben. Mhm. Und davor und danach hat es Befragungen gegeben, wie attraktiv oder wie anziehend sie diese Menschen finden. Und es war ganz spannend, wenn Menschen über diese Hängebrücke gegangen waren und danach befragt wurden, was sie denn von der anderen Person hielten, war dieser Arousal-Effekt, also dieses, schon ein guter Typ, so, ja, also, boah, echt geil irgendwie. So, also, das war weit höher bewertet, als wie wenn man die einfach jetzt nur irgendwie von geradeaus gehen hat lassen, 10 Meter. Und das wurde von den Psychologen so begründet, dass das biologisch so sei, dass dieses Arousal, also diese Aufregung, die man verbindet mit dieser Hängebrücke, dass das so eine Art Endorphine und ganz viele Hormone ausschüttet und dass, wenn man in dem Moment die andere Person erlebt und mit der dann sozusagen Händchen haltend da drüber geht, dass das dann so eine Verbindung schafft und dass das dann so eine Wirkung hat, als ob das wirklich ein spannender Mensch wäre, auch wenn er vielleicht nicht spannend ist, aber weil die Situation spannend ist, wird der Mensch dadurch spannend. Und wenn man halt nur 10 Meter geradeaus geht, bleibt er langweilig. Also das ist die eine Studie, die mir eingefallen war. Und die zweite, die ja auch im Sales manchmal immer wieder zitiert wird, dass wenn du dem Gegenüber eine warme Tasse Tee oder eine warme Tasse irgendwas in die Hand drückst, dass durch die Wärme Menschen in Befragungen, also wenn man dann fragt, was hältst du von dem anderen, wird dem Gegenüber dann mehr Freundlichkeit und mehr Warmherzigkeit und mehr, also Sympathie zugesprochen, als wenn er nur ein Glas Wasser kriegt.
Ein kaltes Glas Wasser, ja.
Ja, genau. Und das hat mir so fasziniert. Also das sind diese zwei Studien, wo man denkt, okay, also es scheint das Umfeld und die Situation und die Verknüpfungen, also ob das jetzt eine Hängebrücke ist oder ein gerader Weg, ob das jetzt die warme Tasse ist oder das kalte Wasser, allein solche Umstände verändern die Gefühle der Menschen dir gegenüber. Und vielleicht sogar, ich glaube, da sind dann sogar Pärchen rauskommen bei der einen Studie. Das war nämlich so süß, weil ich kenne eben den, der da mit dabei war und der hat dann gesagt, ja, und die anderen haben sich dann gefunden und dann geheiratet und so. Also, aber weil sie halt in der Studie über die Brücke gegangen waren. Also das war einfach so absurd irgendwie, aber es ist, wir Menschen sind halt so.
Ja, das mit dem Heißgetränk, da gibt es auch aus dem Sales, gibt es so Forschungen, dass im Anschluss, ich glaube, es ging um Bewerbungsgespräche, also um das Einschätzen von Bewerbern, wo man dann gesehen hat, die mit der warmen Tasse in der Hand haben die Bewerber, die ihnen präsentiert wurden, deutlich positiver eingeschätzt als die mit dem Kaltgetränk in der Hand. Ja, ja. Aber weil du zuerst auch gesprochen hast von dem Lokal, in dem ihr beide wart,
genau, ja.
Der Raum selbst hat natürlich auch ganz große Auswirkungen auf uns. Also das hat mit Helligkeit, mit Lichtfarbe, mit Atmosphäre, mit der Bodenbeschaffenheit, mit taktilen Elementen. Worauf stehe ich? Wie fühlt sich der Tisch, der Stuhl an? Also das hat ganz, ganz viele.
Ein wunderschönes Luxuslokal über den Dächern von Innsbruck. Es war alles mit Glas. Wir haben Innsbruck von oben gesehen.
Andreas.
Nein, es war ein Abschied von einer meiner liebsten Menschen, die wegzieht. Und deswegen haben wir uns da einen besonderen Ort ausgesucht. Ja.
Also würde ich nicht wissen, dass du liiert bist, Andreas, würde ich sagen, das ist eine hervorragende Voraussetzung für ein frontal aufeinander ausgerichtetes, liebevolles Gespräch. ich meine, dieser kleine Aspekt aus der räumlichen Psychologie, den ich so gerne in den Trainings und Coachings nutze, das ist ja im Grunde ein ganz, ganz schmaler Auszug und der betrifft nichts anderes als die Raumpositionen von Menschen zueinander. Man könnte sagen, ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus dem Ganzen, aber von unglaublich bestimmender und von ganz, ganz großer Folgewirkung. Insofern ist auch, wenn du eine Aufforderung aussprechen willst, also wenn du jemanden dazu bewegen willst, dir gegenüber etwas zu bestätigen, wenn du zum Beispiel die Bestätigung für eine Vereinbarung haben willst, wenn du als Führungskraft etwas delegieren willst, dann achte auf deine Körpersprache, auf deinen Körperausdruck und achte darauf, dass du dem anderen Menschen gegenüber frontal ausgerichtet bist. Also wenn du klar delegierst, wenn du sagst, Herr Meier, ich erwarte von Ihnen, dass Sie dieses bis zum 27. tun. Und der andere steht dir gegenüber. Dann ist er jetzt innerlich genötigt, Farbe zu bekennen. Und der Übungsmoment dafür, also wenn du jetzt sagst, okay, Herr Fischbacher, ein interessanter Aspekt, aber wie beobachte ich das im Alltag und wie sind denn so kleine Trainingsschritte im Alltag, so im Sinne des Alltagstrainings, um meine Gewahrsamkeit zu steigern, also um meine Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt zu steigern. Ja, dann sage ich ganz simpel, dann achte einfach mal drauf, wenn du in einen Lift einsteigst, wie verhalten sich Menschen. Da wird nie einer dem anderen oder der anderen sich, oder wenn du in den Lift reingehst, da ist schon jemand in einem Aufzug und du würdest nie dich dem anderen frontal gegenüber ausrichten. Das hat so starken Aufforderungscharakter, dass sofort eine ganz ungute Situation entstehen würde und der andere würde sich fragen, was willst du? Ja? Weil einfach nur das Einnehmen dieser Raumposition als Aufforderung gewertet wird oder empfunden wird.
Ist ja so spannend, diese ganzen unausgesprochenen Regeln. Ich bin ja auch im Fitnessstudio relativ häufig und da ist ja so, dass wenn man in die Garderobe reinkommt, man grüßt sich. Und wenn man aus der Garderobe rausgeht, man grüßt sich. Ich habe den Menschen davor noch nie gesehen, werden nie mehr sehen, aber halt, das sind so diese unausgesprochenen Dinge irgendwie, dass halt so in einem engen Raum oder auch wenn man in den Lift reinkommt und nickt man sich zu oder so, das ist total interessant, wenn so enge Räume sind, dass man dann sich, also das ich glaube so aus der Körpersprache auch irgendwie zu zeigen, ich habe keine Waffen, so irgendwie so, ich bin ungefährlich oder man lächelt sich an oder so, oder auch wenn man sich irgendwie anrempelt oder so, dann lächelt man sich gegenseitig an, so nach, das ist ein Automatismus, irgendwie zu zeigen, ja, ich will da nichts Böses, so alles gut, so nichts passiert. Irgendwie voll interessant, irgendwie, weil es ist ja alles nicht bewusst. Das sind ja alles so unbewusste Geschichten.
Andreas, ich finde es super spannend. Ja. Du bist in Tirol.
Ja.
Du bist in Innsbruck und du gehst in Innsbruck in ein Fitnessstudio. Ja. Wenn ich mein Gym, wie das so schön heißt, in Salzburg besuche und dort reingehe, da muss ich einen guten Tag erwischen, dass auf mein Hallo jemand antwortet.
Ah, okay.
Ja, aber es ist ganz lustig, je mehr Menschen da sind, desto anonymer ist es dann. Und je mehr Menschen mit Kopfhörern im Ohr herumlaufen, dann kriegst du nicht mal den Gruß erwidert im Lift, im Aufzug. Ich finde es ganz interessant und es hat mich in der letzten Zeit öfter mal wirklich gestört.
Echt? Na okay, das scheint Tirol dann doch
anders. Ja, Tirol ist da ein bisschen gut anders.
Möglich, weil bei mir ist tatsächlich, wenn ich ins Gym reinkomme, ich bin immer die erste Viertelstunde nur am Grüßen.
Ja, aber toll, das ist so wie wenn du auf den Berg gehst und dir begegnet jemand, dann grüßt du den, weil du weißt nie, ob du den nicht irgendwie brauchst, weil du irgendwie abrutscht und dir die Sehne verstauchst.
Ja, und manche deutsche Touristen kennen das noch nicht und grüßen dann nicht. Also
grüßen nicht,
auch, oder Studenten oder so.
Und fragen sich, warum grüßt mit der, ich kenne den ja nicht.
Genau.
Ja, genau.
Und dann man duzt sich ja dann auch noch. Also die sagen, ja, grüß dich.
Gut, aber das ist in Tirol natürlich auch leichter zu haben als im Salzburger Land.
Ist aber spannend natürlich, dass diese 200 Kilometer da so einen Unterschied
machen. Machen einen Unterschied. Andreas, ich will gerne noch einen letzten Aspekt einbringen. Einfach auch, um den Blickwinkel oder das Erleben dieser Aspekte der räumlichen Psychologie noch ein bisschen stärker in den Alltag zu verankern. Weil es gibt eine Situation, in die die meisten Menschen immer wieder mal geraten und sich dabei sehr, sehr unwohl fühlen. Und das ist, wenn du jemanden triffst, den du nicht kennst oder nicht gut kennst und so eine Smalltalk-Situation entsteht, wo es im Grunde kein Gesprächsthema gibt und man begrüßt sich, man sagt Hallo und ja, dann ist die Frage, wie geht's weiter? Und jetzt kann man übers Wetter sprechen, du weißt schon, also einfach die üblichen Banalitäten herannehmen, bis das Gespräch versiegt und dann vertschüsst man sich wieder. Gerade bei Veranstaltungen ist es oft so, wenn man, ich weiß nicht, da ist irgendwie so Stehtischchen, du weißt schon, am Ende einer Veranstaltung, wenn noch irgendwo ein Buffet ist oder man trifft sich und da sind so paar Tische aufgestellt und man stellt sich halt an einen Tisch. Wie geht man um mit der Situation? Und auch dort kann dieser können die Instrumentarien aus der räumlichen Psychologie sehr hilfreich sein, weil die Begrüßung ist tendenziell frontal. Man ist im Grunde einander gegenüber, man nickt sich zu und man sagt Hallo. Also jetzt, wenn es ein bisschen gröber ist und wenn man wirklich Kontakt schließen will, dann streckt man die Hand aus und sagt Hallo und sagt den Namen dazu. Okay, Begrüßung. Der Handschlag überwindet die Körperposition aus einer Distanz heraus gewissermaßen, überwindet diese Distanz. Dann bist du aber nach dem Hallo frontal und das will jetzt weitersprechen. Jetzt entsteht Sprechdruck. Und das ist dasselbe Sprechdruck, unter dem die meisten Menschen leiden, wenn sie vor der Gruppe stehen und sprechen. Denn auch das ist eine frontale Situation. Und allein weil ich hier gerade stehe und vor mir frontal ist das Publikum, wirkt es so, als würde mich dieses Publikum ununterbrochen auffordern, sag etwas, sag etwas. Und das erzeugt körperlichen Druck, also das heißt, der Körper fährt den Blutdruck hoch und die Aktivitäten hoch und jetzt entsteht das, was als Sprechdruck ausgesprochen unangenehm wirkt für beide Seiten, weil dann machst du keine Sprechpausen mehr, du bist nicht im Dialog, sondern du willst nur sprechen, bis es vorbei ist. Und jetzt kannst du in der Smalltalk-Situation ein kleines Tool gewissermaßen nutzen, indem du gerade bei einer Veranstaltung, ja genau,
der Trommelwirbel, ja, das Geheimnis des Kontaktschließens auf Veranstaltungen. Genau,
indem du nach dieser Begrüßung, ja, du bist ja in einem Raum, da war vorher was, da sind andere Menschen, vielleicht ist am Tisch irgendwo ein Getränk oder man sieht
irgendwas. Gibt es ja nur Buffet oder Getränke.
Buffet, ja, ja. Ganz genau, ja. Und nach der Begrüßung wendest du den Blick von deinem Gesprächspartner ab, gehst gewissermaßen in den Schulterschluss, hast den anderen jetzt an der Seite und jetzt schau mal, was siehst du? Und du wirst irgendwas sehen, was bemerkenswert ist. Zum Beispiel die Tür zum Veranstaltungsraum, in dem gerade die Veranstaltung war. So, und dann schaust du dorthin und dann sinnierst du dem Vortrag nach, der gerade war und nickst so ein bisschen. So, und dann kannst du dich dem anderen zuwenden und kannst sagen, wie haben Sie das denn gerade empfunden? Und dabei deutest du natürlich auf das. Na, auf was? Auf die Tür. Ja, also dort räumlich, wo es stattgefunden hat. Dasselbe kannst du mit den mittlerweile kalt werdenden Wiener Würstchen, Frankfurter Würstchen tun, die irgendwo sind. Dann kannst du sagen, haben sich was kosten lassen. Und das ist eine Einladung zum Smalltalk, weil im kleinen Gespräch geht es ja um nichts Großes, aber es geht um das Anknüpfen einer Beziehung.
Es geht natürlich auch um die Körpersprache, die man beobachtet. Will der Mensch sprechen? Will der Mensch nicht? Ist der abgeneigt oder dreht sich immer absichtlich weg oder geht vielleicht sogar am nächsten Tisch und so? Also es gibt ja dann gerade Männer, die dann vielleicht irgendwelchen Frauen hinterhersteigen, was dann, da sagt man, lass sie in Ruhe. Aber, ja.
Wenn du jetzt, also wenn ihr euch schon angeschaut habt und wenn ich mich mit Namen vorgestellt habe und der andere hat gesagt, wer er ist, ja. Dann wäre das, weil sonst, wenn du frontal bleibst, müsstest du ja jetzt über den anderen sprechen und dann würde sich sofort so ein hartes Gespräch ergeben. Was machen Sie gerade beruflich? Oder du weißt schon, dann wären wir gerade so direkt drinnen. Und das kann man ein bisschen später fragen, nach einem kleinen Intermezzo im Schulterschluss.
Ja, spannend. Ja, wahrscheinlich, ich bin ja in unterschiedlichen Situationen, habe gerade dran gedacht, irgendwie, ich bin ja, wenn wir im Fitnessstudio sind, dann auch in der Sauna und da würde ich jetzt nicht gerade allein aufgrund des Nacktseins nicht gerade jede Frau ansprechen und mit ihr so einen Smalltalk führen, weil es vielleicht für manche Frauen dann, die meinen, ich möchte sie anmachen oder so, weißt du, was bei mir jetzt nicht der Fall ist, weil ich einfach mit jedem irgendwie quatschen will oder so, aber ich würde es einfach nicht tun, weil ich nicht möchte, dass sie sich schlecht fühlt.
Also dann sage ich vielleicht ist ja auch Hallo, die Frage, fertig. Ja. Ist ja auch die Frage, auf welche Signale reagiert man.
Genau, und da versuche ich dann eher die Körpersprache zu interpretieren oder gar nichts zu sagen im Zweifel.
Hast du so viel Empathie, dass du wahrnimmst, was der andere sich gerade wünscht?
Weil es ist jetzt gerade in der Situation, wo man nur mit Handtuch bekleidet ist oder wenn überhaupt, dann ist es dann noch einmal viel sensibler, weil manche Menschen ja nicht so entspannt mit ihrem eigenen Körper sind. dann denke ich mir, im Zweifel lass sie in Ruhe, weil sonst fühlt sie sich irgendwie schlecht vielleicht. Ja, so.
Genau.
Mit Männern fällt mir das ist wurscht, also da den Quatsch ich an, ist mir egal. Gell? Das ist, aber bei Frauen bin ich da sehr viel
vorsichtig. Da kriegst du bei mir Saunaverbot, weil die Sauna ist bei mir ein Ort der Kontemplation und Innenschau.
Ja. Ach Gott, da läuft immer Musik bei uns und so. Also ganz
wirklich?
Ja, okay. Also nicht immer, aber
ja, du siehst,
gestern hat die Rammstein gespielt, das war dann schon wild, ich sag's dir.
Ist nicht mein Fitnessstudio.
Ja, ja.
Zwar nicht aus diesem Grund, aber ja, dann weiß ich, warum ich dort nicht bin.
Ja, es gibt unterschiedliche Saunen, cool. Man kann ja in die gehen, die ruhig ist. Ja.
Cool.
Wenn du für dich herausfinden möchtest, wie führungsstark deine Stimme ist, denn wir sprechen ja immer auch darüber, nicht nur was Stimme kann, sondern eben auch, wie du sie richtig einsetzen kannst, dann gibt es von dir, lieber Arno Fischbacher, einen Selbstcheck, um das für sich selber herauszufinden.
Ja, genau. Ich denke gerade darüber nach, ich überprüfe gerade, ob der wohl auch geeignet ist, zu checken, ob deine Kommunikation in der Sauna gut funktioniert. Ja, dieser Selbstcheck ist einfach downzuladen. Gehst auf die Webseite arno-fischbacher.com/selbstcheckführung in einem Wort, das Ü als UE ausgeschrieben, und dann erhältst du ein PDF, in dem ich dir eine kleine Reihe von Fragen stelle, die dir erlauben, die dich einladen, dich selbst zu reflektieren, zu verschiedenen Aspekten deiner Führungsgewohnheiten, speziell in Gesprächen und in Präsentationen. Und das lädt dich ein, dich selbst zu evaluieren, im besten Fall zu möglichst vielen Punkten mit einem Smiley im Gesicht, mit dem Gefühl, da hast du schon gründlich drüber nachgedacht, das nützt du gut. Und vielleicht gibt's die eine oder andere Stelle, die eine oder andere Frage, die dich aufmerksam macht auf etwas und dich ermuntert, dich diesem Thema etwas genauer zu widmen. Und wenn du dann Lust und die Notwendigkeit siehst oder die Gelegenheit wahrnehmen willst, mit mir über das zu sprechen, dir Feedback zu holen oder vielleicht auch die eine oder andere praktische Anregung zu holen, dann nichts wie hin auf den Espresso-Kalender arno-fischbacher.com/espresso. Dann buchst du dir ein kostenfreies Telefonat mit mir, in dem du dir deine Wünsche nach Anregung, Feedback, Tipps etc. gerne erfüllen kannst.
In diesem Sinne, mein Lieber, ich bedanke mich bei dir herzlich und die finalen Worte bitte von deiner Seite.
Die finalen Worte. Ja, Andreas in der Sauna.
Ja, tatsächlich. Also ich muss sagen, seitdem ich Fitnessstudio gehe, das ist jetzt ein paar Jahre, bin ich fast, also sicher 5-mal die Woche in der Sauna. Es ist erstens unglaublich gesund und zweitens finde ich es unglaublich entspannend und man kriegt auch ein anderes Verhältnis zu seinem Körper irgendwie. Weil man checkt halt irgendwie, dass das, was auf Instagram als Realität dargestellt wird, mit den realen Körpern da draußen relativ wenig zu tun
hat. Wenig zu tun hat.
Ja. Ich komme zwischendurch mal so eine Instagram-Schönheit vorbei, aber die ist dann gleich wieder weg. Also das ist, in der Regel ist der Durchschnittsmensch einfach anders. Ja.
Ganz genau, mit dem gehen wir um im Alltag, in der Kommunikation. Ja, drum mein Aufruf, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.